HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Unser Gast heute ist Claudia Lankanki, Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Claudia Lankanki, Sie leiten das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden-Erbenheim, eine Einrichtung zur Betreuung schwerstkranker Kinder und deren Angehörigen. Bärenherz ist 2008 mit dem Medienpreis Bambi ausgezeichnet worden, und zwar, wie es in der Begründung dazu hieß, für die einfühlsame, liebevolle und fachlich qualifizierte Betreuung. 2014 hat sie der hessische Ministerpräsident Bouffier mit der Georg-August Zinn-Medaille geehrt. Jetzt feiern Sie 15-jähriges Jubiläum. Ganz herzlichen Glückwunsch schon mal vorweg. Zunächst, Claudia Lankanki, worin unterscheidet sich die Arbeit in einem Kinderhospiz von der in einem Hospiz für Erwachsene?
Erwachsenenhospize gibt es schon sehr, sehr lange im Gegensatz zu Kinderhospizen. Und ein Erwachsenenhospiz ist ein Haus, in dem eben, wie schon gesagt, erwachsene Menschen versterben. Und da ist es in der Regel sogar so, dass täglich Menschen sterben. Also dort ist der Tod quasi ein tägliches Geschehen, während bei uns in der Aufnahme der Familien mit ihren erkrankten Kindern die Familien und die Kinder oft recht lange bei uns sind und insgesamt vielleicht im Jahr 10 bis 15 Kinder versterben. Das ist ein ganz großer Unterschied, hat aber ganz viel auch damit zu tun, dass wir ganzheitlich arbeiten. Das heißt, hier geht es nicht nur um die Betreuung und Begleitung des schwer erkrankten Kindes, sondern es geht genauso sehr um die Begleitung der Geschwister, um die Begleitung der Familien, um die Begleitung des sozialen Umfeldes, was natürlich bedeutet, dass das eine Vielzahl von Menschen sind, die im Mittelpunkt mit dem erkrankten Kind betreut und begleitet werden.
Könnte man auch sagen, dass die Kinder und die Familien schon von der Diagnose bis zum Tod von ihnen begleitet werden?
Das können Sie so sagen, das ist allerdings nicht immer so der Fall. Das ist Wunsch, dass es so ist, das gelingt noch nicht ganz, aber es ist auch unser Vorhaben oder das ist unser Angebot, dass wir ab diesem Zeitpunkt begleiten, aber nicht immer sind wir ab diesem Zeitpunkt involviert.
Im Bärenherz werden, wie gesagt, schwerstkranke Kinder betreut. Was genau ist unter schwerstkrank eigentlich zu verstehen?
Sie müssen da noch ein Wort anfügen, schwerstkrank und lebensverkürzend erkrankt. Also so erkrankt, dass man sagen kann, dass die Kinder kurativ nicht mehr heilbar sind und auch früher versterben werden. Das ist die Unterscheidung auch beispielsweise zu einer Einrichtung für schwerst mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche. Denn sie können bei einer schweren Behinderung dennoch alt werden. Es ist immer in Abhängigkeit dazu, führt diese Behinderung auch relativ frühzeitig zum Tod. Und wird es eben so sein, dass diese Familie in die Situation kommt, dass sie palliativ begleitet werden muss beim Sterben ihres Kindes.
Zum Beispiel eine dieser Krankheiten ist Trisomie 18, ist das richtig?
Genau, Trisomie 18 ist eine Erkrankung, die man in der Regel schon während der Schwangerschaft feststellt. Das sind Kinder, die mit einer multiplen Fehlbildung der Organe zur Welt kommen, oftmals während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz nach der Geburt versterben. Aber wir haben inzwischen auch immer wieder Kinder, die eine Zeit leben, eine Zeit, die von einem halben Jahr bis einem Jahr oder auch mehr ist. Und das bedeutet für die Eltern oft, dass es für sie ganz wichtig ist, dass sie ein Leben mit ihrem Kind hatten, aber sie wissen von Anbeginn, dass dieses Kind frühzeitig versterben wird und sind insofern auch ganz häufig in Kontakt mit uns für verschiedene Aufenthalte und vor allem für den Aufenthalt in diesem entscheidenden letzten Moment.
Es ist ja eines der schwersten Schicksale überhaupt, wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind sterben muss. Alle Zukunftsvorstellungen zerschlagen sich ja und Themen wie Krankheit, Sterben, Tod, Abschied stehen dann auf einmal im Mittelpunkt.
Ich selbst als Mutter von drei Kindern kann mich da sehr wohl reinfühlen, in die Situation zu hören, dass das Kind lebensverkürzend erkrankt ist und dass kurativ keine Möglichkeit mehr besteht, das Kind zu heilen. Es geht einfach darum, und das ist der Hospizgedanke, was kann man in einer Zeit tun, in der klar ist, dass dieses Kind versterben wird und die Familie natürlich in dem Moment völlig auf den Kopf gestellt ist. Das ganze System ist auf den Kopf gestellt. Wir erklären es immer gerne anhand eines Mobiles. Wenn Sie einen Teil aus einem Mobile rausschneiden, dann ist nichts mehr da, wo es vorher war. Und genau das passiert mit Familie, wenn Sie wissen, dass Sie Ihrem Kind quasi nicht mehr helfen können und eine Umkehr stattfinden muss im Denken. Was machen wir jetzt, wenn wir das wissen? wie könnte unser Leben jetzt aussehen? Und das ist auch genau die Situation, in der wir die Aufgabe sehen, quasi für die Familie, für das erkrankte Kind ein Stück Leben wieder möglich zu machen. Für uns bedeutet es dann eben, das Leben wieder möglich zu machen, eine Lebensperspektive zu haben, unabhängig davon, wie lang diese Zeit dauert, die zur Verfügung steht.
Also bieten Sie denn diesen betroffenen Familien auch konkrete Hilfen so im Alltag an?
Das sind konkrete Hilfen, ganz sicher, aber das ist ja zunächst immer mal die Überlegung, kommt die Familie als gesamte Familie zu uns ins Haus? Wir haben im Haus einen Sozialdienst. Wir helfen auch in diesen ganzen lebenspraktischen Bereichen, die für die Familien wichtig sind, ob es nun darum geht, irgendwelche Gelder zu beantragen oder irgendetwas zu unterstützen, was im Bereich der finanziellen Situation der Familien ist oder wenn es beispielsweise darum geht, wir haben sehr viel ausländische Familien, also ich kann wirklich sagen, aus der ganzen Welt, Irak, Iran, vom Gazastreifen, Marokko, Türkei, England, die kommen aus allen Ländern zu uns. Teilweise, weil sie hier leben, aber teilweise auch tatsächlich aus den Ländern, weil in den Ländern selbst den Kindern nicht mehr geholfen werden konnte und sie eine Alternative gesucht haben. Und da ist zum Beispiel Thema, wenn ein Kind tatsächlich palliativ ist und sterbend ist, dass das Kind zum Beispiel den Wunsch hat, dass die Großeltern kommen. Und es ist ein riesengroßer Aufwand, beispielsweise ein Elternpaar aus dem Iran einfliegen zu lassen, weil die brauchen eine Einladung, da braucht es eine Genehmigung über die Botschaften. Das muss beantragt werden, das ist sehr langwierig, das ist das bedeutet einfach viel Schriftverkehr und das kann man den Eltern, die diesen Momenten nicht zumuten. Das heißt, das übernehmen wir dann natürlich, weil uns ist es enorm wichtig, dass wir alles erfüllen können, was vor allem für das sterbende Kind wichtig ist.
Ich habe Sie, Frau Lankanke, ja in Wiesbaden besucht und mir Bernherz das Haus angeguckt. Das ist ein heller Bau, viel Glas, viel Holz. Es ist bunt, freundlich und es ist ruhig. Da haben 10 Kinder Platz und es gibt 5 Apartments für die Eltern. Wie sieht denn der Alltagsablauf in diesem Hospiz aus?
Wir sagen immer gerne, wenn Familien zu uns ins Haus kommen, Sie können sich vorstellen, dass die Familien natürlich mit einer gewissen Angst auch bei uns ins Haus kommen, denn unser Haus heißt Kinderhospiz. Hospiz heißt ein Haus zum Sterben. Dennoch legen wir immer ganz großen Wert darauf, dass wir ein Haus des Lebens sind, weil wir die verbleibende Zeit dieses Kindes und für die Familie mit Leben füllen wollen. Das wiederum bedeutet, dass wir eine relative Normalität umsetzen wollen. Und relative Normalität bedeutet, wir essen gemeinsam, wir unternehmen Dinge gemeinsam, wir machen das, was eventuell im häuslichen Umfeld auch geschehen würde, nur wir machen es in Gemeinschaft und wir machen es begleitet.
Was machen Sie da? Sie essen gemeinsam?
Wir essen gemeinsam, wir machen Ausflüge, wir bieten den Kindern Möglichkeiten an, die eine Klinik nicht mehr anbieten könnte. Wir hatten zum Beispiel ein marokkanisches Kind. Die Mutter hat gesagt, was könnten Sie meinem Kind anbieten, was man hier nicht auch anbieten könnte? Und sie sagte, das Kind liebt einfach das Meer und den Sandstrand. Dann holen wir eine große Schüssel, machen ganz viel Sand rein, legen das Kind in einen Bollerwagen, machen diese Schüssel unten drunter, legen seine Füße rein und lassen den Sand über seine Füße rieseln. Also auch Situationen erleben, in denen Freude wieder möglich ist. Einen Ausflug machen in einen Tierpark, einen Ausflug machen zum Italiener, einen Ausflug machen zu einem Pferd, was im Ort ist, das man streicheln kann. Wir hatten eine krebskranke Patientin, ein Mädchen, die bei uns 17 wurde, und wir hatten einen Besuch bei uns, die haben Tiere dabei gehabt, unter anderem waren Küken dabei, und diese Patientin, Klientin, oder eigentlich sagen wir immer, dieser Gast hat dann dieses Küken eigentlich behalten wollen und wir konnten es ihr nicht abnehmen, weil sie einfach so glücklich damit war. Es gibt ganz einfache Beispiele, die Kinder glücklich machen, und ich glaube, es gab bislang noch nichts, was wir nicht umsetzen konnten. Und das sind eben auch solche Sachen.
Im Bärenherz wird also gelacht, vielleicht auch gefeiert, gesungen und gespielt. Also es wird gelebt, wie Sie sagen. Aber es wird ja auch gestorben. Frau Lankanke, was wissen Sie darüber, wie Kinder über das Sterben und den Tod denken?
Durch unsere Arbeit, die wir schon seit vielen, vielen Jahren machen, haben wir immer wieder das Gefühl, dass die Kinder sehr wohl wissen, wohin der Weg führt. Und wir haben auch ganz oft das Gefühl, dass die Kinder, die sterben werden, ihre Eltern und ihr Umfeld mitnehmen, mitleiten, mittrösten, tatsächlich, weil sie auch spüren, dass es ein großes Leid gibt um sie herum von den Geschwistern und auch von den Eltern, weil sehr bewusst ist, dieses Kind wird gehen und sie werden zurückbleiben. Ich erzähle da gerne von einem Kind, das ich auch begleitet habe, das bei uns 6 Jahre alt wurde, das zu uns gekommen ist, noch laufen konnte. Sie hatte ein zweites Rezidiv mit einem Gehirntumor. Es war auch so, dass ihre eigene Entscheidung war, dass man nichts mehr machen soll, weil sie auch nicht mehr in der Klinik sein wollte. Und als sie bei uns war, blühte sie auf. Sie wollte eine Prinzessin sein. Sie hat gemalt. Wir haben die Bilder auch digitalisiert. Wir haben sie vergrößert. Sie hängen bei uns. Und sie hatte 7 Wünsche. Und diese 7 Wünsche, die sie hatte, die haben wir alle erfüllt und alle erfüllen können, gemeinsam mit den Eltern. Und als der letzte Wunsch erfüllt war, hat sie sich kurz danach verabschiedet.
Welche Wünsche waren das denn?
Das ist beispielsweise der Wunsch gewesen, ein Picknick mit den Eltern machen, ein Picknick mit den Eltern und den Geschwistern machen. Sie wollte noch mal ans Meer, sie wollte noch mal in ein Theaterstück gehen. Das Theaterstück war nicht mehr möglich, also kam das Theaterensemble zu uns. Aber ihr eigentlicher Wunsch war, ich will 6 Jahre alt werden und ich möchte eingeschult werden. Das war eben ein Ziel, von dem wir wussten, das ist ihr ganz wichtig. Also haben wir das auch ganz klar angepeilt und geplant. Dieser Geburtstag wird dann und dann sein und wir sind davon ausgegangen, dass sie das mittragen wird. Sie konnte zwischenzeitlich nur noch die Augen öffnen, aber sie war noch da. Den Geburtstag haben wir nachts gefeiert. Am nächsten Tag war die Einschulung. Da kam der Rektor, kam die Klassenlehrerin zu uns zu Besuch, haben mit am Bett gesessen. Sie hat eine Schultüte bekommen, sie hat ein Prinzessinnenkleid bekommen und ihr letzter, so wichtigster Wunsch war erfüllt. Und das war dann genau der Zeitpunkt, wo sie loslassen konnte und wo man sehr wohl spüren konnte, es ist das erfüllt, was mir wichtig war und jetzt kann ich gehen.
Das Mädchen muss ja auch Schmerzen gehabt haben.
Wichtigstes Ziel bei uns ist, dass die Kinder keine Schmerzen haben und dass sie keine Angst haben. Und dafür tun wir alles. Wir haben Palliativmediziner, wir haben auch eine feste Ärztin im Haus, wir haben Ärztinnen, die Rufbereitschaft haben, rund um die Uhr. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein sehr gut ausgebildetes Pflegeteam, palliativ ausgebildetes Pflegeteam, das sehr genau weiß, wie sie in den Situationen damit umgehen müssen. Und von daher ist diese Versorgung immer gewährleistet.
Claudia Lankanki, was geschieht denn, nachdem ein Kind verstorben ist?
Nachdem ein Kind verstorben ist, kehrt ganz viel Ruhe ein. Und es ist einfach so, dass sie in diesem Moment, wenn das Kind verstorben ist, und ich muss dazu sagen, die Familie, die Angehörigen sind auch schon vorher sehr einbezogen in das Geschehen. Das gehört einfach dazu, weil wenn sie einbezogen sind in das Geschehen, wenn sie nicht ausgeklammert werden aus dem, was da passiert, weil es so wichtig ist, im Rückblick sagen zu können, ich habe nichts versäumt in diesem Zusammenhang, bedeutet einfach auch, dass auch Eltern tatsächlich eine Empfindung dafür kriegen können, dass es das Kind irgendwann geschafft hat. Also man stellt sich in dem Moment natürlich das große Leid vor, das auch da ist. Aber durch diesen Übergang von dem gemeinsamen Pflegen und Begleiten hinüber, bis das Kind gestorben ist und für die weitere Zeit danach bedeutet, dass man diesen Weg von da bis dort gemeinsam geht und natürlich dieses Leid dann ganz bewusst wird, weil dieses Kind dann endgültig tatsächlich sich verabschiedet hat. Aber uns ist diese Zeit danach enorm wichtig und diese Zeit danach sind 3 bis 4 Tage, in der das Kind gewaschen wird, in der das Kind gekleidet wird.
Mit den Eltern immer?
Immer, wenn sie es wollen. Das sind immer Angebote. Wir würden niemals jemanden überreden, aber wir bieten immer an. Und wenn Familien beteiligt sind, wenn Eltern beteiligt sind, Geschwister beteiligt sind, dann ist das für sie was Selbstverständliches fast, dass sie in dieser letzten Handlung, wie man das von früher kennt, ihr Kind baden und waschen und ein letztes Mal kleiden. Das ist eine ganz wichtige Handlung, die auch das Gefühl gibt, auch das haben wir selbst gemacht und haben auch diesen letzten Moment mit unserem Kind gemeinsam erlebt.
Das sind Schritte des Abschieds.
Das sind Schritte des Abschieds und das macht dieses so wahnsinnig schlimme Erleben dieses grausamen Abschieds aber tatsächlich leichter, verständlicher und er kann besser mit ins Leben getragen werden.
Es gibt ja bei Ihnen auch 2 Lebenswäldchen.
Da können die Eltern, wenn sie es wollen natürlich, einen Baum pflanzen oder einen Rosenstrauch.
Wir hatten ein Lebenswäldchen, in dem Rosensträucher gepflanzt wurden, aber der war eines Tages voll. Dann mussten wir ein neues Wäldchen finden und in dem neuen Lebenswäldchen werden tatsächlich Bäume gepflanzt. Das findet einmal im Jahr statt, da werden alle Familien eingeladen. Und ich kann Ihnen sagen, da kam selbst eine Familie aus dem Iran eingeflogen. Es kam eine Familie aus dem Kosovo eingeflogen, wirklich zu diesem Ereignis, diesen Baum zu pflanzen. Das findet einmal im Jahr statt und es ist ein sehr schönes rituelles Begehen in Erinnerung an das verstorbene Kind.
Heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur Claudia Lankanki, die das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden-Erbenheim leitet. Wie alle unsere Gäste, Claudia Lankanki, haben auch sie Musik mitgebracht. Und das ist jetzt Bette Midler, The Rose.
Dieses Lied verbinde ich mit einem Baby, was bei uns verstorben ist, dessen Eltern natürlich ganz arg traurig waren, als dieses Kind starb. Und diese Mutter hat es tatsächlich geschafft und es bewegt mich und berührt mich heute noch, am Bett ihres Kindes zu stehen, bei der Verabschiedung, die wir machen bei uns im Haus, mit der Seelsorge und mit allen aus dem Team, hat diese Mutter am Bett gestanden, hat dieses Lied gesungen und dadurch kriegt dieses so wunderschöne Lied für mich nochmal eine ganz besondere Bedeutung.
Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul.
Das war The Rose von Bette Midler, die Wunschmusik von Claudia Lankanki, Leiterin des Kinderhospizes Bärenherz in Wiesbaden-Erbenheim, im Gespräch mit Michaela Wunderle. Claudia Lankanki, Sie lernen ein Kind kennen im Hospiz und wissen schon beim Kennenlernen, Sie müssen von diesem Kind früher oder später Abschied nehmen. Und Sie erleben auch das Leid der Eltern mit. Wir haben ja darüber gesprochen. Wie gehen Sie persönlich damit um?
Ich bin über 60. Ich arbeite schon sehr lange in diesem Bereich und das ist ein Werdegang, das ist ein Prozess. Das ist etwas, was Sie einfach als junger Mensch wahrscheinlich noch nicht so sehen können, aber das ist wirklich ein Prozess, den ich bei mir selbst erlebt habe, in dem ich erleben durfte, was passiert tatsächlich, wenn sich ein Kind verabschiedet. Und ich habe diesen Prozess eigentlich schon erlebt, als ich vor vielen, vielen Jahren als Leiterin in einem Kindergarten war und in diesem Kindergarten ein Kind ertrunken ist. Und dieses spezielle Kind hat in mir etwas ausgelöst und in mir etwas bewegt, was quasi bis heute sich fortgesetzt hat und in mir auch den Wunsch geweckt hat, mich damit beschäftigen zu wollen und auch zu schauen, was kann man tun, dass man in so einer Situation das Umfeld um das erkrankte Kind und den Abschied von diesem Kind ertragen kann, dass es möglich wird, durch so einen schlimmen Prozess zu gehen und wieder ins Leben zu finden. Weil letzten Endes ist unsere Aufgabe natürlich, mit diesen Familien ihnen zu helfen, wieder ins Leben zu finden. Und wenn ich auf dieses Kind nochmal zurückkomme, dieses Kind war ein Kind, das sehr verschlossen war. Und an einem Freitag haben wir einen großen Spaziergang gemacht und wir hatten damals einen männlichen Praktikanten, der nach dem Spaziergang zu mir kam und sagte, es ist etwas passiert, das ich kaum beschreiben kann. Und ich habe gesagt, was war das denn? Und er sagte, die Yvonne hat mich angeschaut und hat mir ganz viel erzählt. Das Kind ist am nächsten Tag in einem Bach, der nur an diesem Tag Hochwasser hatte, ertrunken, weil sie einem Ball nachgesprungen ist. Und das hat in mir etwas ausgelöst, was zum einen natürlich mit einer tiefen Trauer zu tun hat und zum anderen auch die Überlegung einfach anstand, wie bringe ich das zusammen, was da passiert ist mit diesem Geschehen? Was war da? Und ich musste mich damit auseinandersetzen, was ich auch gemacht habe. Das war wirklich der Beginn der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und dazu kam, dass sich die Menschen zum Teil sehr zurückgezogen haben von dieser Familie, denen das passiert ist. Und ich hatte nach einem eigenen Bedürfnis gesagt, ich rufe die jetzt mal an und habe die angerufen und habe gesagt, wenn sie irgendwas brauchen, bin ich gerne für Sie da. Und es kam mit großer Erleichterung, wenn Sie kommen würden, dass wir mit Ihnen reden können, würde uns das gut tun. Und das war so der Startschuss zu, man muss solchen Schmerz überwinden können und man muss eine Möglichkeit finden, diesen Menschen einen Weg aufzuzeigen und ihnen vor allem eine Möglichkeit anbieten, darüber sprechen zu können. Weil darüber sprechen können heißt, auch ein Stück weit befreiter zu sein.
Sie haben wahrscheinlich dann auch eine Ausbildung in Trauerbegleitung gemacht, nehme ich an.
Genau, also ich habe erst einige Jahre in der Universitätsklinik in Mainz Schwangere begleitet, die eine lebensverkürzende Diagnose ihres Kindes hatten, habe dann von dort aus die ersten Kontakte zum Kinderhospiz geknüpft, das ich dann gegründet hatte. Ich habe dann viele Gespräche im Kinderhospiz gehabt und habe irgendwann gesagt, hier würde ich gerne arbeiten, das wäre ein Arbeitsfeld, das mir gefallen würde. Und so kam es einfach auch, dass eine Kollegin mich bat, ob ich die Schwangerschaftsvertretung übernehme, zunächst mal im Sozialdienst und eben aber auch mit den trauernden Eltern. Und da entstand sehr schnell den Wunsch, ich möchte die große, umfassende Trauerbegleiterausbildung machen, die also wirklich anderthalb, ein Dreiviertel Jahre geht. Die habe ich auch gemacht, die war auch sehr wichtig, um einfach alle Bereiche gut erfassen zu können, die wichtig sind in der Arbeit mit den trauernden Eltern.
Ist es denn auch eine Form der Therapieausbildung?
Das ist keine therapeutische Ausbildung, das ist einfach eine Auseinandersetzung tatsächlich mit Sterben, Tod und Trauer, eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Betrachtungsweise, dem eigenen Erleben und natürlich dann auch im Erleben mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Was brauchen die? Was kann man ihnen anbieten? Was tut ihnen gut? Und natürlich dann auch noch die theoretischen Hintergründe zu wissen, was passiert tatsächlich, wenn ich höre, dass mein Kind sterben wird. Was durchleben diese Menschen? Welche Prozesse durchleben diese Menschen? Was passiert da mit ihnen? Das kennt man alles auch, die ganzen Phasen, die Kübler-Ross beschrieben hat, die nicht wichtig sind, um in der Arbeit mit den Eltern, damit man sie von einer Phase in die nächste begleitet, aber die wichtig sind, um verstehen zu können, was mit trauernden Eltern passiert und es auch akzeptieren zu können, so wie es bei den Eltern passiert. Und das ist zum Teil sehr individuell und sehr unterschiedlich.
Also ein Moment, stelle ich mir vor, ist wahrscheinlich die Akzeptanz des Todes, dass ein Kind gestorben ist und dass es nicht zu ändern ist.
Ja, da sind sie ja schon sehr weit. Die Eltern kriegen diese Diagnose und in dem Moment akzeptieren die gar nichts. Aber das ist auch normal und das wissen wir auch. Wenn wir eine Familie da sitzen haben, deren Kind schwerst krank ist, von dem wir ausgehen, dass es absehbar versterben wird und eine Mutter sagt, ich habe gelesen, Vitamin E ist gut für das Kind, dann soll sie ihrem Kind Vitamin E geben. Verstehen Sie? Das geht darum, dass wir akzeptieren, was ist für diese Eltern wichtig. Denn sie sind diejenigen, die nach dem Tod des Kindes damit weiterleben müssen.
Aber sie müssen den Eltern oder der Mutter, dem Vater doch auch helfen, die Tatsachen zu akzeptieren, also diesen Abschied, der einfach kommen muss.
Diese Tatsache zu akzeptieren, müssen wir nicht den Eltern aufbürden, dass sie es akzeptieren. Wir müssen mit ihnen diesen Weg gehen. Und dieser Weg zu akzeptieren, dass dieses Kind unheilbar krank versterben wird, ist ein Prozess. Und auf diesem Prozess begleiten wir die Eltern Schritt für Schritt. Ich hatte Ihnen, glaube ich, von der Situation mit einem Kind hier aus Frankfurt erzählt, in der die Mutter mit ihrem Sohn alleine lebte und dieses Kind, dieser Sohn schwerst krank war. Und ich wirklich auch dachte, für diese Mutter wird es die Hölle hinterher werden, weil sie wird allein zurückbleiben. Aber dieser Sohn hat es Stück für Stück geschafft, dieser Mutter zu vermitteln, wenn ich nicht mehr da bin, will ich, dass du weiterlebst. Und meine Aufgabe, die er mir ohne viel Worte übermittelt hat, war, ich begleite diese Mutter über diese Zeit wieder zurück ins Leben. Und es ist gelungen. Es ist gelungen, weil sie die Kraft durch ihr Kind bekommen hat. Ich habe sie dabei begleitet und bestätigt, aber sie hat die Kraft durch ihr Kind bekommen. Ich will, dass du dieses Leben weiterlebst und dass du weißt, dass ich auf irgendeine Art immer bei dir sein werde.
Im Kinderhospiz Bärenherz werden auch die Angehörigen der Kinder mitbetreut. Ich nehme an, kein Fall ist wie der andere.
Sie sagen das ganz richtig. Kein Fall ist wie der andere. Und das ist genau das, was ich vorhin mit der Ausbildung der Trauerbegleiterin gemeint habe. Es geht hier nicht um ein Konzept. Es geht auch hier nicht um einen Fahrplan. Es geht darum, dass wir die Eltern so annehmen, wie sie sind. Und sie sind alle ganz unterschiedlich. In der Akzeptanz dessen, was die Eltern in ihrer Unterschiedlichkeit jeweils brauchen. Das ist genau der Punkt, den wir aufnehmen und wo wir schauen, wie wir das umsetzen können.
Welche Berufsgruppen arbeiten denn bei Ihnen im Hospiz?
Also das sind natürlich in der Hauptsache die pflegenden Kräfte. Das sind die Kinderkrankenschwestern, die eine palliative Ausbildung haben, die 24 Stunden rund um die Uhr die Kinder begleiten. Das ist einfach, muss man ganz klar sagen.
Also Drei-Schichtsystem.
Das sind Drei-Schichtsystem und es ist eine sehr zugewandte, sehr liebevolle und sehr wunderbare Begleitung der Kinder. Das muss ich einfach immer wieder betonen, die im Gegensatz zur Klinik, einfach weil wir ganz anders finanziert sind, wir müssen ja über eine Stiftung finanziert sein, die Möglichkeit haben zu sagen, eine Kinderkrankenschwester muss maximal 2 Kinder, im Notfall mal 3 Kinder versorgen, im palliativen Fall nur ein Kind versorgen. Und diese Versorgung durch die Kinderkrankenschwestern in dieser ganz, ganz, ganz wirklich intimen, diesen intimen Momenten ist was ganz Besonderes. Dazu kommen dann natürlich, wir haben noch Heilerziehungspflegerinnen und Pfleger, aber dazu kommen dann eben die psychosozialen Begleitungen. Dazu kommen die Trauerbegleiter, dazu kommen die Pädagogen für die stationären Kinder, die auch ein alltägliches Angebot bekommen sollen. Es kommen die Pädagogen für die Geschwister dazu. Die Geschwister, eine ganz wichtige Säule in der Kinderhospizarbeit, weil die Geschwister diejenigen sind, die ihr Leben weiterleben müssen nach dem Tod des Kindes und auch ertragen müssen, dass ihr Kind versterben wird. Und dazu kommt Sozialberatung, dazu kommt Musiktherapie. Dazu kommt natürlich ganz wichtig unsere Ärztin und dazu kommt alles, was mehr oder weniger im bürokratischen Sinne sein muss, wie Belegungsmanagement, jemand, der die Öffentlichkeitsarbeit verwaltet und eben auch dafür sorgt, dass in der Öffentlichkeit entsprechend außenwirksam gearbeitet wird und Geschäftsführung etc.
Wie viel sind es denn insgesamt, die bei Ihnen beschäftigt sind? Und sind das übrigens alles Frauen?
Es sind natürlich, wie Sie sich denken können, in der überwiegenden Zahl Frauen, was jetzt nicht unser Plan ist. Im Gegenteil, wir freuen uns über jeden Mann, der sich bewirbt. Ja, aber die Männer bewirben sich eher im psychosozialen Bereich, also eher Pädagogen oder Ähnliches. Wir haben leider ganz, ganz wenig Kinderkrankenpfleger. Also das ist sehr, sehr übersichtlich, aber das ist leider so. Aber in dem Zusammenhang, wir sind auch auf der Suche überhaupt nach Pflegekräften, weil allgemein ja im Moment das in einem sehr desolaten Zustand ist. Wir haben, wenn Sie die ganzen Kräfte, Halbtagskräfte, die 450-Euro-Kräfte, die Hauswirtschaftskräfte dazu rechnen, sind es mehr als 60 Mitarbeiter. Aber wie gesagt, da ist alles einberechnet, was in so einem Haus, in dem gewirtschaftet wird, gebraucht wird.
Sie machen ja auch ambulante Betreuung.
Genau, ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt, warum? Wenn wir Familien begegnen mit ihrem lebensverkürzt erkrankten Kind, beispielsweise in der Klinik, ist es nicht absolute Priorität, in ein Kinderhospiz zu kommen. Es ist Priorität, dieser Familie Unterstützung anzubieten. Diese Unterstützung kann genauso, vielleicht manchmal sogar für manche Familien vielleicht noch besser in einem häuslichen Umfeld stattfinden. Dort können Sie natürlich keine 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung anbieten, aber diese Familien können im häuslichen Umfeld begleitet, auch von Fachkräften, aber auch von ehrenamtlichen Kräften versorgt werden, letztendlich auch über den Tod hinaus, genauso wie bei uns, nur eben nicht mit dieser 24 Stunden Bereitschaft und dieser Möglichkeit, 24 Stunden tatsächlich versorgt zu werden. Und es ist liegt immer auch in der Situation der Familien. Es gibt Familien, die sagen, ich glaube, ich könnte in dem Haus nicht mehr leben, wenn ich wüsste, mein Kind stirbt darin. Die können das nicht gut aushalten, sagen, wir kommen lieber ins Kinderhospiz. Es gibt auch Familien, die kommen ins Kinderhospiz, stabilisieren sich, können mit der Situation gut umgehen und gehen dann wieder nach Hause. Manche kommen dann auch wieder. Also das ist ganz unterschiedlich, aber ambulanter Dienst, stationärer Bereich arbeiten Hand in Hand sehr eng zusammen und beide Wege sind offen und möglich.
Wie viele Familien werden denn ambulant betreut?
Inzwischen sind es um die 40 Familien. Das sind inzwischen sehr, sehr viele und das wird auch immer mehr, weil auch das ganz gerne in Anspruch genommen wird. Allerdings ist auch so, dass zum Beispiel die Geschwister dann auch zu den Angeboten ins Kinderhospiz kommen.
Und Sie haben natürlich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, nehme ich an.
Rinnen, da gibt's auch ein paar Männer drunter. Gott sei Dank, bei den Ehrenamtlichen passiert es dann immer wieder. Es findet eine Ausbildung bei uns im Haus statt für die ehrenamtliche Tätigkeit, die auch sehr gut und sehr umfangreich ist. Und dann werden nach Abschluss dieser Ausbildung die Ehrenamtlichen zum Teil im stationären Bereich, zum Teil im ambulanten Bereich, zum Teil für ganz verschiedene Anlässe, die wir von Bärenherz aus gestalten, eingesetzt.
Jetzt hören wir wieder Musik. Claudia Lankanki heute zu Gast bei Doppelkopf auf HR2 Kultur. Ihre zweite Wunschmusik ist Hubert von Geusern.
Ja, ich sag jetzt mal, das ist die andere Seite der Medaille. Wenn Sie in dieser Arbeit intensiv arbeiten, und das mache ich, das ist mir auch sehr wichtig, und ich bin ein Mensch, der kann abschalten, und ich schalte gern mal mit so einer Musik ab. Das ist ein Vollblutmusiker, der mir einfach total gut gefällt, sowohl von seinen Texten als auch von seiner Musikalität, und es ist für mich eine enorme Musikalität, die er präsentiert.
Der Titel heißt Brenner tut's gut. Was heißt das?
Es brennt gut, ja. Seine Texte sind oft auch sehr sozialkritisch, was mir aber sehr entgegenkommt.
Der Platz, wo der Teufel seine Kinder kriegt, wo ist der Platz, wo es zusammenrennt, wo ist das Feuer, hey, wo geht denn der Blitz nieder, wo ist denn die Hitten oder Studel, der brennt.
Das war Hubert von Geusern, Brenner tut's gut, brennen tut's gut, es brennt gut. Wunschmusik von Claudia Lankanki, der Leiterin des Kinderhospizes Bärenherz, heute Gast bei Doppelkopf auf HR2 Kultur im Gespräch mit Michaela Wunderle. Frau Lankanki, Sie wollten noch was dazu sagen, warum Sie sich als Wunschmusik Hubert von Geusern ausgesucht haben.
Er ist ein Vollblutmusiker, der jede Menge Instrumente spielt. Und wenn Sie auf einem Konzert sind, dann müssen Sie begeistert sein. Es geht gar nicht anders. Er engagiert sich sehr viel. Er engagiert sich auch in Ländern, in denen eben Kultur nur wenig möglich ist. Und das alles zusammengenommen macht ihn für mich einfach sehr interessant.
Das Kinderhospiz Bärenherz gibt es jetzt 15 Jahre. In der Einrichtung sind in all diesen Jahren 330 Kinder betreut worden, ist das richtig?
Ja.
Wie finden die Kinder eigentlich zu Ihnen? Wie ist der Kontakt mit den Kliniken?
Also das war am Anfang relativ schwer. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, das kann man auch nachvollziehen, dass der Tod bislang eben in den Kliniken stattgefunden hat. Es gab schon lange ambulante Dienste, ambulante Kinderhospizdienste, aber es gab keine Kinderhospize. Das heißt, der Tod hat in der Regel in der Klinik stattgefunden. Und die Klinik kann einfach aufgrund ihrer personellen Situation als auch der räumlichen Situation nicht das anbieten, was ein Kinderhospiz anbieten kann. Es war einfach wichtig, irgendwann die Arbeit, die Kinderhospizarbeit in Zusammenarbeit mit den Kliniken verständlich zu machen, worum es da geht. Und es ging ganz viel darum, nicht als Konkurrenz sozusagen dazustehen, sondern vermitteln zu können, wie wichtig ist die Arbeit in der Klinik. Und wenn diese Arbeit beendet ist und klar ist, dass kurativ nichts mehr möglich ist, wäre es so wichtig, diesen Übergang ins Kinderhospiz zu schaffen, damit man es dort adäquat weiter begleiten kann. Das war unsere Aufgabe die letzten Jahre. Das haben wir auch gemacht. Wir haben viele Vorträge gehalten. Wir machen das auch weiter und versuchen verständlich zu machen, worum es uns geht. Und es gelingt immer besser. Zwischenzeitlich geschieht es auch, dass Kliniken uns anrufen und sagen, wir haben ein Kind, das in einer palliativen Situation ist und wir würden es gerne an Sie überweisen.
Der Gedanke der Kinderhospizarbeit ist in den Kliniken angekommen oder jedenfalls wird viel besser aufgenommen inzwischen, ja.
Genau.
Es gibt aber bislang immer noch relativ wenig Kinderhospize, 16 in Deutschland insgesamt.
Das ist aber auch in Ordnung so, weil man einfach auch sehen muss, wir sind nach wie vor in der Situation, dass über 50% der Kinderhospizarbeit über Stiftungen finanziert werden muss. Und um das mal in Zahlen zu nennen, sind es im Jahr allein für das Kinderhospiz Bärenherz ca. 1,2 Millionen Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Würden wir dieses Geld der Stiftung nicht haben, könnten wir die gesamte Begleitung um das erkrankte Kind nicht finanzieren.
Über die Stiftung werden wir gleich noch reden. Ja. Ich wüsste zuvor noch gern, wie kam eigentlich dann der Anstoß zur Kinderhospiz Arbeit in Deutschland. Das war, wenn ich recht informiert bin, um 1990.
Ja, das ist das Kinderhospiz in Olpe. das Kinderhospiz Balthasar hat als erstes eröffnet. Der Gedanke kommt aus England, die sehr viel Kinderhospize haben, wurde in Deutschland aufgenommen. Es gab verschiedene Initiativen zum Erbauen von einem Kinderhospiz in Olpe und dann schließlich auch von einem zweiten in Wiesbaden. Wir waren damals das zweite Kinderhospiz, das eröffnet hat. Parallel hat dann aber kurz danach, glaube ich, Hamburg eröffnet. Ich kann es nicht genau sagen. Und die Initiative gab es dann eben auch in Wiesbaden über einen Herrn Groh, der das aufgegriffen hat. Und über die Gründung der Bärenherz-Stiftung, weil einfach klar war, um dieses Kinderhospiz unterhalten zu können, braucht es eine Stiftung, um es gut finanzieren zu können.
Jetzt sind wir bei der Stiftung. Also ja. Das Kinderhospiz, das Sie leiten, Claudia Lankanki, ist keine öffentliche Einrichtung, sondern Träger ist eine Stiftung, die ja auch ein Kinderhospiz in der Nähe von Leipzig unterstützt und das Kinderhaus Nesthäkchen im Taunus Heidenroth, Laufenselden heißt der Ort. Wer hat die Stiftung gegründet? Wie kam es dazu?
Die Stiftung gegründet hat Herr Groh aus Wiesbaden.
Wolfgang Groh?
Genau.
Ein Unternehmer, wer ist das?
Wolfgang Groh ist jemand, der ganz große Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Wiesbaden unterhält. Das nennt sich IFB, Inklusion, Förderung und Begleitung. Früher Interessensverband für Behinderte, der sehr viele unterschiedliche Einrichtungen gegründet hat und unterhält. Unter anderem auch eins in Afrika. Das Kinderhaus in Laufenselden, was ein Haus ist für schwerst mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche, in denen diese Kinder leben und wohnen, die wir auch zum Teil mit begleiten, wenn es den Kindern schlecht geht, wird unter anderem auch von der Bärenherz-Stiftung finanziert. Träger ist die Bärenherz-Kinderhospize GmbH und die Bärenherz-Stiftung ist Gesellschafter. Es wird unter anderem auch mitfinanziertes Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig.
2002 wurde Bärenherz in Wiesbaden-Erbenheim gegründet. Da waren 900.000 Euro zusammengekommen. Das hat als Startkapital offenbar genügt.
Die Kinderhospizarbeit hat zu dieser Zeit angefangen, sich zu etablieren. Man wusste noch gar nicht ganz genau, was braucht es, um ein Kinderhospiz zu unterhalten. Was ist notwendig? Was ist wichtig? Wir haben Mitarbeiter, die immer noch bei uns sind, die von der ersten Stunde an dabei sind. Man hat angefangen mit einem Kind, mit zwei Kindern, irgendwann mit drei Kindern. Man hat irgendwann angefangen damit, dass man gemerkt hat, man braucht auch eine psychosoziale Begleitung, dass also auch Sozialpädagogen dazu kamen. Dann gab es irgendwann eben die Ausbildungen auch, die notwendig sind, um adäquat die Familien begleiten zu können. Das ist Stück für Stück gewachsen. Ich bin jetzt 10 Jahre dabei. Wir haben 2012 das 10-Jährige gefeiert. Und wenn ich von diesen Jahren wieder von 2012 bis heute denke, dann muss ich sagen, dann ist wieder so viel passiert und so viel etabliert worden durch die Kinderhospizarbeit, ob es jetzt der ambulante Dienst ist, ob es verschiedene Angebote für die Eltern sind, die schon sehr umfangreich sind. Angebote für die Mütter, mal über ein Wochenende zusammen wegzufahren, ein Väterstammtisch. Wir haben ein Angebot für Väter, die sich schwerer tun zu trauern. Und von daher kann ich auch heute wieder sagen, es ist so vieles Neues dazugekommen. Und deshalb hat sich auch der Stamm der Mitarbeiter so vergrößert.
Und es hat ja auch einen Neubau gegeben.
Als wir das 10-Jährige gefeiert haben, gab es quasi schon den Grundriss dafür oder den Rohbau dafür. Dieser Neubau, der dringend notwendig war, weil wir aus allen Nähten geplatzt sind. Und ich sage Ihnen jetzt, im 15. Jahr stellen wir fest, dass wieder alles zu eng wird und wir werden wieder anbauen müssen.
Wie hoch sind eigentlich die Kosten pro Tag für die Pflege eines Kindes?
Die schwanken zwischen 600 und 700 Euro. Man muss einfach dazu sagen, das palliativ erkrankte Kind wird von der Krankenkasse finanziert, aber nicht vollständig. Und gar nicht finanziert wird alles, was drumherum ist. Insofern ist das alles Aufgabe der Bärenherz-Stiftung. Und ich muss noch was dazu erwähnen. Wir übernehmen auch, sowieso, wenn wir die Kinder kennen, die Kinder gestorben aus den Kliniken, weil es uns darum geht, den Familien eine Zeit der Trauer zu ermöglichen, zusammen mit dem verstorbenen Kind, mit einer entsprechenden Verabschiedung, mit den entsprechenden Ritualen, die Sargbemalen beinhalten und vieles mehr. Und natürlich wird keine Krankenkasse dafür einen Cent bezahlen. Also auch solche Dinge werden sozusagen von der Bärenherz-Stiftung getragen.
Ist es denn richtig, wenn ich sage, etwa 40% der Leistungen werden von den Pflege- und Krankenkassen übernommen? Also weniger als die Hälfte der Kosten und dann der Rest, 60% der Förderbeiträge stammen aus Spenden und Erlösen des Stiftungskapitals. Genau. Sie sind also unbedingt auf Unterstützung von Geldspenden angewiesen.
Ja. es ist einfach so, dass wir für die vielen Aufgaben, die drumherum sind, dringend Fachkräfte brauchen. Also nicht brauchen, wir haben sie, wir müssen sie finanzieren. Fachkräfte, die die Geschwister betreuen, die die Großeltern betreuen, die die Eltern betreuen. Und all das kann nur finanziert werden über Spenden.
Und wie macht man das dann?
Jedes Jahr am 10. Februar findet der Tag der Kinderhospizarbeit statt. Und diesen Tag nehmen wir gerne zum Anlass, die Öffentlichkeit einzuladen und in der Öffentlichkeit auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen. Wir gehen in die Kliniken, wir gehen in verschiedene Einrichtungen und Bereiche, um Vorträge zu halten. Und damit, glaube ich, tragen wir ein Stück weit dazu bei, dass eine andere Denke stattfindet im Zusammenhang mit der Kinderhospizarbeit, dass es nicht nur geprägt ist von Angst, sondern auch dem Gefühl, dass es wichtig ist, das zu unterstützen, dass die Familien nach diesem schweren Erlebnis wieder zurück ins Leben finden können.
Wie ist denn Ihre Internetadresse?
www.bärenherz-wiesbaden.de.
Ja, ganz herzlichen Dank, Claudia Lankanki, dass Sie heute bei uns im Studio waren, bei Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeberin war Michaela Wunderle. Die letzte Musik, die wir jetzt zum Abschied hören, das ist Leonard Cohen. Halleluja.
Leonard Cohen hat mich viel in meinem Leben begleitet. Er hat eine ganz große Rolle gespielt in meiner Jugendzeit und jungen Erwachsenenzeit. Und ich habe vor circa fünf Jahren nochmal ein Konzert mit ihm erlebt. Und er hat mich sehr berührt, bewegt. Er ist gestorben dieses Jahr und ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Er hat kurz vor seinem Tod einen Brief geschrieben. Da ist seine große Geliebte Marianne gestorben an Krebs. Und er hat ihr kurz vorher geschrieben, dass er ihr bald folgen wird. Es ist so interessant, weil es auch wieder ins Thema passt. Leonard Cohen hat sehr wohl gespürt, dass sein Leben zu Ende geht und hat das seiner früheren Geliebten nochmal zukommen lassen. Das fand ich nochmal sehr berührend.
I've heard there was a secret chord that David played that pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, now the major lift, the baffled king composing high.